ein tiefes schwarzes Loch. Gestern News gelesen, wir haben das näherste schwarze Loch entdeckt von dieser Erde. Das sind ein paar tausend Lichtjahre entfernt, okay. Tiefe, schwarz, so, das ist nichts, irgendwo, nirgendwo. Und ich habe keine Ahnung, in was für ein Ding du gerade selber drin steckst. Aber eigentlich geht es in der Serie um eine Tiefe in Jesus, in meiner Beziehung. Aber ganz ehrlich, hat keiner wirklich Bock auf so schmerzhafte, tiefe Momente in meinem Leben. Keiner hat wirklich Lust, durch so dunkle Täler zu gehen. Und jeder sagt, boah, nee, also da will ich lieber einen Bogen drumherum machen. Das könnte ich gern verzichten. Oder einfach, hey, sagen, nee, das brauche ich nicht unbedingt. Und keine Ahnung, wie es dir gerade persönlich geht oder wo du gerade persönlich steckst in deinem persönlichen Leben. Aber ich habe die Woche eine News bekommen, die hat mich persönlich vielleicht innerlich bewegt, aber vielleicht war ich auch mutig, sie gut auf die Seite zu schieben. Und gerade während der Lobpreiszeit kam die Situation wieder hoch und hat mich innerlich bewegt und ich dachte, hey, ich darf sie mit euch teilen. Anfang der Woche ist mein Onkel verstorben. So, mein Onkel, der ist verheiratet, die haben 3 Kinder, von denen sind 2 verheiratet, die jüngste ist gerade mal 11 Jahre alt und der war keine 50 Jahre alt, der ist verstorben. Und so ein Moment, wo du denkst, so, hey Gott, warum sowas? Warum müssen Menschen durch solche schwierigen Zeiten durchgehen? Warum bewegt uns emotional auch sowas? Warum haben wir so viel Leid, so viel Verletzung auf dieser Erde? Und wenn wir über Tiefe sprechen, dann manchmal erlöst das so ein Moment, wo du denkst, hey, eigentlich zieht mich sowas wirklich in die Tiefe hier runter. Oder du denkst, du hast eine Entscheidung in deinem Leben getroffen und stehst auf einmal dort und denkst, hey, irgendwie ist der Boden mehr Wackelpudding wie festes Fundament. Und du sinkst in die Tiefe. Und Tiefe hat nicht im ersten Augenblick was mit dir zu tun, was Positives in deinem Herzen auslöst. Jetzt kann ich die andere Seite malen. Ich habe mein FSJ auf den Philippinen gemacht. Das schönste Land, wo man sein FSJ machen kann. Und es war mega bewegend. So herausfordernd, wie es war. Wir haben im Kinderheim gearbeitet, in dem Slum. Und wir haben nebenbei noch einen Bereich gehabt, wo wir eine Schule hatten, wo wir Kinder ausgebildet haben, die einen Tauchlehrer machen konnten. Und ich habe die Chance und die Gunst genutzt, zu sagen, hey, ich gehe denselben Weg wie die Kinder und unterrichte dann auch die Kinder dort. Und das war mega, mega bewegend. Und wo ich hinaus will, ist die Tiefe, wenn du beim Tauchen bist, du musst ins Wasser gehen, du lässt dich in diese Tiefe hinab. Das Wasser umgibt dich in allen Seiten, du schwebst quasi in dem Wasser, aber wenn du diese Maske abnimmst, kannst du da drin nicht lange wirklich überleben. So, wenn du auf 30 Meter Tiefe bist, dann brauchst du entsprechend lange, bis du oben bist. So, du kannst nicht einfach sagen, okay, gut, hey, ich steige aus der Situation kurz mal raus, so, und es geht mir wieder gut. Nein, wenn du unter Wasser bist, beim Tauchen bist, dann steckst du in dieser Tiefe fest. Und manchmal geht es in unseren Momenten, in unserem eigenen persönlichen Leben vielleicht genauso. Wir sind so tiefen reingestolpert, wir sind dort hineingekommen. Wir haben vielleicht auch die Entscheidung bewusst getroffen, hey, wir gehen den Weg. Weil wir Jesus gehorsam sind, weil wir mit Jesus unterwegs sein möchten. Und ich habe keine Ahnung, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder ob du sagst, hey, ich bin heute hier und eigentlich habe ich noch nie wirklich eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Ich war noch nie wirklich an dem Punkt, dass ich mutig Ja zu Jesus gesagt habe. Oder vielleicht bist du hier und sagst, hey, eigentlich habe ich schon voll oft Ja zu Jesus gesagt. Dann möchten wir uns heute ein Thema angucken, wo es darum geht, dass es heißt, deeper, also die Tiefe, in dem ich überwinde. Indem ich etwas überwinde, was vor mir liegt, begebe ich mich auch in ein gewisses Ungewisse hinein. Beim Tauchen musste ich mich entscheiden, okay, ich gehe bewusst in dieses Wasser hinein, ich gehe bewusst in diese Tiefe hinein und ich vertraue diesen Geräten, ich vertraue dieser Technik, dass sie funktioniert. Du hast meistens die wichtigen, lebenswichtigen Sachen doppelt dabei, aber nichtsdestotrotz geht dir ganz schön die Muffe, wenn da unten ein Ding ausfällt. Aber bewusst sich zu entscheiden, hey, ich gehe bewusst in diese Tiefe hinein, und darf diese Schönheit in dieser Tiefe auch entdecken und darf aber auch wissen, hey, wenn ich rauskomme, es darf was mit mir tun. Ich bin ein bisschen schlauer geworden, ich habe was Besonderes erlebt, was nicht jeder sehen kann. So ist was Bewegendes. Und ich glaube, so ist es manchmal auch, wenn wir in die Tiefe, in die Gegenwart Gottes hineinkommen, wenn wir in tiefen Momenten sind und Gott uns dort persönlich begegnet. Darf das etwas sein, was uns ermutigt, was uns herausfordert? Jemand von euch hier, der Seven vs. Wild guckt? Ah, es gibt ein paar. Ein paar, die gucken. Hey, das ist genau so ein Ding. Hey, die setzen sich irgendwo aus, stehen irgendwo auf einer Insel und wissen nicht, was kommt. So, sie mussten überwinden, dorthin zu kommen. Gut, hat diesen Samstag erst angefangen. Jetzt mal gucken, was rauskommt, wie es wirklich wird. Das erste war ja ganz gut, aber. Dann gibt es sowas wie Nebel. Kennt ihr sowas wie Nebel hier? Kennen wir sowas in Pforzheim? Ja, Niefern noch besser, im Schwarzwald noch mehr. Bei uns in Ulm auch ohne Ende. Nebel ist quasi gang und gäbe. Du kannst keine 3 Meter weit sehen, gefühlt, und du siehst gar nichts mehr. Und manchmal ist es auch so, wenn wir uns entscheiden zu sagen, hey, wir möchten mehr von Gott erleben, dann fordert uns Gott heraus, zu sagen, hey, wir überwinden unsere Ängste, wir überwinden diese Dinge, die uns vielleicht abhalten, auch diesen Schritt zu machen in die Richtung, wo wir nicht wissen, ob das wirklich trägt. Ob dieses Fundament wirklich dieses finale Fundament ist, auf das ich mein Leben stellen kann. Zu sagen, ich sage Ja zu Jesus und mit diesem Ja treffe ich eine Entscheidung und ich steige auf etwas, nicht zu wissen, ob dieses Fundament wirklich trägt. Manchmal fühlt sich das an wie so eine Nebelentscheidung, zu wissen, hey, ich gehe diesen Schritt bewusst in diese Richtung. Wir möchten uns heute 4 Personen aus der Bibel angucken, im Alten und im Neuen Testament, die so ein Erlebnis hatten mit Jesus, wo sie sich bewusst dafür entscheiden mussten. Wo sie quasi so ein Point Evil hatten, wo sie sagen konnten, hey, ja zu Jesus oder auch nein. Und ich glaube, ganz oft kommen wir an solche Punkte, wo wir sagen können, hey Gott, und jetzt erst recht. Und jetzt stelle ich mein Vertrauen erst recht auf dich, weil ich weiß, dass du trägst. Ich möchte dich auf die Zusagen verlassen, die du gibst. Und die erste Person, die wir uns angucken möchten, ist Daniel. Daniel, ein Mensch, der quasi im Exil gelebt hat. Der nicht dort gewohnt hat, wo er eigentlich wohnt, wo seine ganze Heimat, seine Kultur ist, der im Exil gelebt hat. Stell dir mal vor, du würdest heute in Saudi-Arabien leben oder in Türkei oder im Irak oder wo auch immer. Eine völlig andere Kultur. Du lebst in China. Eine völlig andere Kultur, eine völlig andere Religion, ganz anders wie das, was du hier kennst. Und das, was dir wirklich Leben gibt. Und du stehst dort und weißt, hey, ich kenne diesen lebendigen Gott, ich bin mit ihm unterwegs, aber eigentlich das, was mich umgibt, ist eigentlich was ganz, ganz anderes. Und Daniel war eine Person, die hat zur Elite des Landes gehört. So, die war eine der engsten Vertrauten vom König. König Darius war das. Hey, die kannten sich, die waren dicke. Und die Leute waren alle dort und die haben eigentlich auf Daniel geguckt und haben gesagt, hey, wenn der noch seinen Job noch besser macht, dann sind wir unsere Jobs los. Also müssen wir uns was überlegen, wie wir ihn loswerden. Und sie haben sich überlegt, wie sie Daniel loswerden können und sie haben quasi einen Erlass oder ein Gesetz ausgetreten, wo sie gesagt haben, hey, wenn er noch einmal zu Gott betet, dann alle, die zu Gott beten oder die nicht zum König beten, müssen quasi ans Leben glauben oder müssen quasi hinübergebracht werden. Wir lesen in Daniel 6, 10 dann, da ließ Darius den Erlass niederschreiben. Quasi das Verbot, dass sie einen anderen Gott anbeten dürfen, außer den König für sie selbst. Und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, das heißt, wir wissen eigentlich, dass Daniel wusste, dass das im Gespräch war, dass das in Diskussion vielleicht auch war und dass das gemacht werden sollte. Und Daniel erfuhr, hey, okay, das ist jetzt unterschrieben, das ist in Kraft getreten, das ist durch. Wir wissen, das geht durch. Ging er in sein Haus, das oberste Stockwerk hatte Fenster Richtung Jerusalem, die offen standen. Er kniete nieder und betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es schon dreimal am Tag tut, wie er es auch schon dreimal am Tag tat. Hey, er hat jeden Tag an diesem Fenster gebetet zu Gott. Und die Leute, wir lesen dann nachher davon, dass die Leute eigentlich nur darauf gewartet haben. So, die standen schon an seiner Tür und haben eigentlich nur gewartet, bis er anfängt, zu seinem Gott zu beten. Und die haben den Moment genutzt und gesagt, hey Daniel, hey, du hast zum anderen Gott gebetet, wir müssen dich quasi kalt stellen. Und Daniel wurde damit in die Löwengrube geworfen und er saß in dieser Löwengrube. Wenn du in einer Kinderkirche aufgewachsen bist, dann kennst du diese Story. Und diese Löwen haben quasi Daniel nicht angerührt und Daniel wurde wieder aus der Löwengrube herausgeholt und hat das Ganze überlebt. So, er war in dieser Tiefe drin. Er war absolut in dieser Tiefe drin, die ihn so tief vielleicht betroffen hat. Aber er hatte genau diesen Moment, wo er sich quasi entscheiden musste. Bleibe ich Gott treu? Überwinde ich das, was ich habe und bleib damit Gott treu? Oder sage ich, hey, okay, gut, das ist mir zu heiß, ich lasse es sein. Bleibe ich Gott treu? Beispiel vielleicht aus deinem alltäglichen Leben, auf deiner Arbeit. Deine Arbeitskollegen erzählen dir davon, was sie gerade eben vielleicht Herausforderndes durchmachen. So, ihr hockt vielleicht wirklich nur zu zweit an dem Mittagstisch, die erzählen dir davon, dass die Ehe gerade richtig scheiße läuft. Und ja, wir Männer haben auch manchmal bei der Arbeit am Mittagstisch tiefe Gespräche. Das gibt es auch manchmal, nicht nur beim Bierchen. Und die öffnen sich. Hey, und du hast diesen Moment, wo du sagst, okay, ich kann diesen Moment nutzen, für die Person zu beten und ein Zeugnis zu sein. Ich kann treu sein für das, was mir auf Gott aufs Herz gelegt hat, ein Segen für andere Menschen zu sein. Oder ich sage, okay, gut, hey, ich gehe aus diesem Gespräch und sage, nee. Es könnte ja irgendwas kommen, die Person könnte ja komisch über mich denken. Hey, und Daniel war bereit, quasi sein Leben aufs Spiel zu setzen. Er wusste sogar, was kam. Und wir haben Schiss, ohne zu wissen, was kommt. Just saying. Wir gucken uns die nächste Person an. Die nächste Person ist Samuel. Samuel, ein Kind, was wahrscheinlich noch nicht einmal 3 Jahre alt war, als seine Mama Hannah ihn in den Tempel gegeben hat. Die Vorgeschichte, Hannah hat ganz lange dafür gebetet, hat ein Kind bekommen, hat gesagt, hey, ist das dein Geschenk, Gottes? Aber nichtsdestotrotz, hey, mit 3 Jahren gibt sie ihn ab im Tempel. Er wächst bei Eli auf, bei diesem Priester, der dort ist, mit seinen Kindern. Er wächst dort auf und er hat eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil er eigentlich bis dahin nicht wirklich viel mit Jesus erlebt hat. Wir möchten uns die Geschichte ein bisschen angucken. Samuel 3, du kannst gerne auch mitlesen, wenn du willst. Da heißt es, der junge Samuel wohnte bei Eli. Der Junge, das heißt in dem Fall, wenn man das wirklich setzt, der ist noch keine 5, 6 Jahre alt, vielleicht 7 Jahre maximal. So, der war wirklich jung, das war ein junger Steppke, der gerade in die Schule gekommen ist vielleicht. Du musst zu den Erstklässler, musst du dir vorstellen. Und er wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen und Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe des Allerheiligen brannte noch. Samuel, der kleine Junge, hat sich dazu entschieden, quasi neben dem Heiligtum Gottes zu schlafen. Nicht irgendwo anders, nicht in seinem Zimmer, nicht dort bei den anderen Kids, sondern er hat sich entschieden, an dieser Bundeslade zu schlafen, in der Gegenwart Gottes, in dieser Herrlichkeit, in diesem Moment. Er hat sich entschieden, dort zu schlafen. Er hat sich dort hingelegt und in dieser Nacht passiert Folgendes. In dieser Nacht rief der Herr. Er sagte, Samuel, Samuel. Und Samuel sagt, hey, Eli, okay, ich bin bereit. Was brauchst du, Eli? Du bist hier? Bist wach? Kann ich dir irgendwas helfen? Brauchst du Wasser? Und Eli sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Samuel legt sich wieder hin, schläft wieder ein. Und es kommt wieder die Stimme, sagt, Samuel, Samuel. Samuel sagt, hey, Eli, also sorry. Jetzt hast du mich schon wieder gerufen. Was brauchst du von mir? Ich bin da. Kann ich dir irgendwas helfen? Er sagt, hey, nee, ich habe dich nicht gerufen. Okay, leg dich wieder hin und schlaf. Geht wieder nach Hause, geht wieder nach unten. Vielleicht sogar Stockwerke hoch und runter. So stell dir mal vor, nachts um 3, dich ruft irgendjemand und du wachst gerade auf, du stehst ein Stockwerk hoch oder runter und er sagt, hey, hier bin ich, Eli, was brauchst du? Und das zweimal und er schläft wieder ein und das dritte Mal sagt, Samuel, Samuel. Sagt er, Eli, sorry, jetzt hast du mich wirklich gerufen. Also Eli, jetzt hast du mich wirklich gerufen. Was brauchst du? Kann ich dir irgendwas bringen? Das nächste Mal bringe ich dir alles. Und ich sage, hey, nee. In dem Augenblick erkennt Eli, hey, es ist Gott, der mit dir sprechen möchte. Es ist Gott, der allmächtige Gott möchte mit dir sprechen. Sag ihm, hey, das, was du sagst, möchte ich tun. Und Samuel legt sich wieder hin und schläft wieder ein. Und das Ganze passiert 3-mal. Er wacht 3-mal auf, 3-mal schläft er ein. Ich weiß nicht, wie einen guten Schlaf du hast. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann 3-mal in der Nacht aufstehen und 2 Minuten später schlafe ich wieder. Damit bin ich echt gesegnet, aber ich kenne andere Menschen, die da herausfordernder sind. Hey, er ist wieder eingeschlafen und in diesem Augenblick hört er wieder, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich zu mir. Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst, Herr. Darauf sagte der Herr, ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Hey, was für ein krasses Ding. Gott spricht mit einem 7-8-Jährigen und sagt ihm, hey, ich will in Israel so etwas Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Und wenn du wirklich wissen willst, was er ihm gesagt hat, kannst du es gerne nachlesen. Ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Es geht quasi darum, dass er sagt, hey Gott, sagt zu ihm, hey, ich bin enttäuscht von Eli. Ich bin enttäuscht davon, wie er sein Glauben lebt. Ich bin enttäuscht davon, wie seine Kinder diesen Glauben leben. Und ich möchte diese ganze Familie auslöschen. Und du sollst weitermachen. So, und allein diese Information als 7-Jähriger, 8-Jähriger zu bekommen, und dann zu wissen, du gehst zu deinem Stiefpapa oder Erziehungspapa oder wie auch immer, was für eine Beziehung sie dann hatten. Und erzählst ihm davon. Dieser Moment, der wahrscheinlich auch mega schwer für ihn war, aber er hat gesagt, hey, er ist ehrlich. Er erzählt Samuel, Also Samuel erzählt dann Elia alles, was er bekommen hat. Und er verschweigt nichts. Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Es ist der Herr, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält. So, Eli war nicht sauer oder nicht stinkig auf Gott, sondern er hat gesagt, hey, Gott soll einfach tun, was er für richtig hält. Aber es war ein mega herausfordernder Moment für Samuel, weil er nicht wusste, was passiert aus dieser Beziehung. Hey, ich bin noch ein Kind und ich verliere meine einzige Bezugsperson, die vielleicht wirklich prägend für mich war, weil ich ihr etwas erzähle, was so schmerzhaft ist. Er war bereit, gehorsam gegenüber Gott zu sein. Daniel war treu, indem er überwunden hat. Und Eli war gehorsam gegenüber Gott. Wir lesen später noch von Samuel dann auch, also Samuel war gehorsam. Samuel war auch gehorsam in dem Augenblick, wo er quasi David zum König gesalbt hat. Er hat nicht auf seinen Kopf gehört, auf seinen Verstand, sondern auf das, was Gott ihm gesagt hat. Aber zu sehen, hey, ich darf gehorsam gegenüber Gott sein. Das darf eine Aufgabe sein, die ich mir bewusst entscheide, zu sagen, hey, ich überwinde meine Angst, ich überwinde meine Herausforderung, ich bin gehorsam und dadurch kann ich erleben, wie ich vielleicht in eine Tiefe hineingehe mit Gott, ganz neu. Und ich gehorsam dem folge, was Gott mir vielleicht aufs Herz legt, wo er mich herausfordert, dran zu bleiben. Die dritte Person ist Petrus. Petrus, der später Simon heißt. Petrus, dieser Hitzkopf, der mit Jesus unterwegs war. Viel Spaß beim Übersetzen. Hitzkopf. Hey, dieser Mann, der auf dem Wasser läuft. Ich dachte immer, eigentlich macht nur Jesus und Chuck Norris. Du darfst auch lachen. Nein, Petrus läuft auf dem Wasser. Jesus läuft auf dem Wasser. Und ich finde die Geschichte so spannend, weil da passiert so viel. Es ist so eine herausfordernde Geschichte. Aber was passiert eigentlich kurz davor? Wir werden nachher noch darüber lesen, was Petrus wirklich in diesem Boot sagt. Aber bevor sie auf dieses Wasser rausfahren, aus dem See Genezareth, lesen wir davon, dass sie 5000 Leute versorgen mit Essen, sodass 12 Körbe Essen übrig bleiben von 5 Broten und 3 Fischen. Dieses Brotvermehrungswunder, was so krass ist. Und dann stehen sie an diesem Dock, an diesem Hafen, wie auch immer, und da ist ein Schiff und Jesus sagt zu ihnen, hey, fahrt schon mal rüber auf die andere Seite von dem See und ich komme dann zu euch rübergelaufen. Und wir sehen uns dann drüben. Allein diese Pointe ist schon unrealistisch, weil ich sage, wenn ich über den See segel, bin ich doch viel schneller, als wenn ich außen rumlaufe. Mal abgesehen, dass wir nicht immer die Logik von Gott verstehen müssen, aber in diesem Augenblick hat Jesus ihnen gesagt, hey, fahrt raus auf den See. Diese 12 Jünger sollen sich raus auf den See machen, auf den Weg machen und Jesus drängt sie, lesen wir davon. Jesus sagt nicht also, hey, ihr könnt mal gucken, wie es Wetter wird und ihr könnt heute oder morgen fahren oder wann auch immer es euch passt oder wenn es gerade reinpasst in den Terminkalender, dann könnt ihr lossegeln. Jesus sagt, hey, jetzt geht. Er drängt sie. Hey, die Leute kannten das Wasser, die kannten die Wetterbedingungen. Du kannst davon ausgehen, dass die 12 Jünger genau wussten, wenn sie jetzt lossegeln, dass sie spätestens in einer Stunde im Sturm stecken. Aber Jesus drängte sie und sagte, hey, ihr fahrt jetzt los. Und sie machten sich auf den Weg quasi mit dem Bewusstsein, hey, das wird keine Überfahrt werden, die gerade eben mal smooth dahin geht. Sondern es wird ganz schön raubig werden, es wird ganz schön wild werden. Und diese Überfahrt zu sehen, zu sagen, hey, sie entscheiden sich bewusst, gehorsam gegenüber Gott zu sein, bewusst zu sagen, hey, ich bin bereit, dort hineinzugehen, auch wenn ich weiß, es nicht einfach wird. Bewusst diesen Weg zu gehen. Hey, sie waren gehorsam, sie waren treu als ganze Gruppe. Und Petrus liefert quasi dieses i-Tüpfelchen in diesem Moment. Da sagt der Petrus, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er merkte, wie heftig dieser Sturm war, als er merkte, wie heftig die Wellen hochschlugen, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort griff Jesus seine Hand und hielt sie fest und zog ihn aus dem Wasser. Petrus muss im Augenblick sowas von mutig gewesen sein. Wenn du schon mal auf dem Boot warst, weißt du, dass da eigentlich so eine Reling ist. So, das heißt nicht, dass du einfach nur so gemütlich aus Wasser rausläufst und dann einfach weiterläufst. Hey, sondern du musst wirklich dieses Bewusstsein treffen, da drüber zu steigen. So, es ist nicht einfach nur so, okay, ich mache das mal ganz einfach so, sondern du triffst einfach eine absolut bewusste Entscheidung. So, Petrus hat es nicht gemacht, weil es gerade besonders einfach war, sondern da lag eine ganz schöne Hürde dazwischen, die er überwinden musste. Nicht nur die Kopfhürde, die vielleicht in seinem Kopf lag, sondern auch die Hürde, die Barriere, die visuell da war, die davon Leute abhält, einfach aus dem Boot rauszusteigen mitten am See. Keiner würde das im normalen menschlichen Verstand tun. Aber er war bereit, mutig zu sein, mutig dieses Schiff zu verlassen und zu wissen, dass das, wo er hinsteigt, dass es trägt. Jesus hat ihn doch auch in diesen Sturm hineingeschickt. Warum soll Jesus ihn nicht auch in diesem Sturm durchbegleiten? Vielleicht fühlst du dich manchmal so in deinem persönlichen Alltag, dass du fühlst eigentlich, hey Jesus, du hast mir was aufs Herz gelegt und jetzt stecke ich hier in dem Schlamassel fest. Jetzt ist es gerade so herausfordernd. Hey, dann möchte ich dir Mut zusprechen, dass du wissen darfst, dass Jesus mit dir ist. Und du darfst wissen, hey, egal welche Entscheidung du in deinem Leben triffst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du in erster Faktor eigentlich keine anderen falschen Entscheidungen treffen. Weil du die eine Entscheidung richtig getroffen hast. Und alle Entscheidungen danach können eigentlich nur gut sein, weil du mit Jesus unterwegs bist. So, es mag immer von Situation zu Situation unterschiedlich sein, aber ich möchte dir Mut machen, egal wo du gerade eben steckst. Jesus verurteilt dich nicht. Er sieht dich und er sieht den Moment. Und er sieht diesen Sturm, den du vielleicht hast. Dieser Moment, der herausfordernd ist. Und er möchte dir Mut machen, dass du vielleicht dieses Boot auch nochmal verlässt. Und sagst, hey, ich vertraue darauf, was Gott trägt. Und selbst wenn wir Ängste in diesen Momenten bekommen, muss Jesus nicht 5 Schritte zu dir hergehen oder irgendwie dir entgegenlaufen oder erwartet nicht, bis du quasi bis zum Hals im Wasser steckst, sondern hey, er streckt ihm sofort diese Hand hin. Die Hand ist sofort da und er ist sofort zur Stelle. Da ist nicht noch irgendwie ein Gap dazwischen, sondern Jesus ist da. Und er hilft und er trägt genau in dem Augenblick, wo du stehst. Und er sieht dich. Petrus war mutig und er musste mutig Dinge überwinden. Er musste mutig darüber steigen. Die 4. Person, die wir uns angucken möchten, ist Maria. Maria, eine Frau, von der wir lesen, dass sie zu den Füßen Jesus sitzt. Eine Frau, die ganz, ganz viel mit Jesus erlebt hat, bei Jesus, wo Jesus einen ausging bei denen im Haus. Wir lesen ein Part aus der Geschichte, wo es darum geht, dass die eigentlich gerade so eine richtig krasse Party zu Hause geschmissen haben. Vor 2 Wochen haben wir die Geburtstagsparty von meinem Papa bei uns zu Hause geschmissen. Meine Stiefmama ruft mich irgendwann und sagt, hey Jonas, können wir zu euch kommen, bei euch die Geburtstagsfeier von deinem Papa machen? Und wir so, ja okay, aber warum? Das ist so 1,5 Stunden von euch weg, so, das passt eigentlich nicht. Ja, wir sind gerade auf der Durchreise, wir würden das so als Überraschung machen. Und wir in unserer Naivität sagen, ja natürlich, kommt alle zu uns. Und dann sagt sie irgendwann so eine Woche später, also ja, ich würde noch den Hauskreis einladen, hey, und dann die Verwandten noch und die Freunde noch, ist okay, können auch noch vorbeikommen, und die auch noch vorbeikommen. Und am Schluss waren es 30 Leute. Plus dann irgendwie Kinder noch. Aber hey, die haben sich alle bei uns eingeladen. Die waren alle bei uns zu Hause. Wir haben eine große Party geschmissen, wir lieben es, wenn Leute da sind. Also wir haben es gefeiert. Aber es war viel Arbeit. Und wir hatten natürlich zu sagen, hey, wir wollen was Gutes liefern, wir hatten gutes Essen, das heißt, du hast vielleicht auch Nachtisch. Das heißt, wir hatten jetzt nicht Geschirr für alle Gänge. Das heißt, du hast vielleicht mal das waschen müssen, du hast aufräumen müssen, da war Arbeit da. So, man musste was nebenher machen, damit das ganze Ding am Geschehen war. Und in so einer Situation steckte wahrscheinlich Maria und Martha, über die wir gleich lesen, genauso. Martha war die Managerin in dem Haus. Die hat alles geschmissen, die hat geschaut, dass der Laden läuft, dass alles satt werden, dass genügend zu trinken da ist. Dass es einfach gute Stimmung da ist. Und Maria, sie saß zu den Füßen Gottes, sie saß an seinen Füßen, hat ihm zugehört. Und wir lesen dann davon, Jesus antwortete und sprach zu ihr, zu Martha. Martha war davor und kam zu Jesus und sagt, hey Jesus, also sorry, ich muss mal mit dir reden. Können wir ganz kurz 2 Schritte auf die Seite gehen? Jesus, ich muss dir was sagen. Also Jesus, kannst du bitte mit Maria reden und der Maria sagen, dass sie mir helfen soll? So, und Jesus gibt ihr dann genau diese Antwort in diesem Augenblick. Jesus antwortet und sprach zu Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Wir sind ganz oft besorgt und beunruhigt um ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben. Eins ist aber wirklich wichtig. Eins macht genau den Unterschied. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. So, das mag vielleicht ein bisschen komische Übersetzung sein, ich kann dir noch eine andere vorlesen. Maria und Martha erwiderte der Herr, du bist von wenigen und vielen Sorgen und Unruhen, aber Not, also, okay, nochmal. Du bist wegen vielen in Sorge, du bist wegen vielen in Sorge. Jeder von uns ist wegen vielen vielleicht in Sorge. Hey, vielleicht hast du Sorgen um deinen Job, vielleicht Sorgen um dein Berufsleben, Sorgen um deine Beziehungen, Sorgen um das, was du vielleicht auch in deinem Bereich kennst, das, was du vielleicht auch kontrollieren kannst. Du denkst, du könntest es kontrollieren. Das, was du denkst, was du in deiner Hand hast, um das sorgst du dich vielleicht, um viele Dinge. Wir haben uns gesorgt darum, dass die Leute genügend Teller haben, genügend Messer haben, genügend Gabeln haben. So, und das ist völlig okay. Das sind ganz alltägliche Dinge. Die kannst du ja einfach nicht wegtun, das ist ja trotzdem da. Aber die Frage ist, was machst du damit? Maria hat das Bessere gewählt. Das eine, was nur notwendig ist. Das eine, was notwendig ist, macht genau den Unterschied. Nicht das Viele, sondern es geht um eins. Und das eine ist das Ja zu Jesus. Ganz oft hört man, ja, ich kann heute nicht kommen in den Gottesdienst, weil ich noch den Braten fertig machen muss für die Familie, die kommt. Weil ich noch das Frühstück aufräumen muss, was auch immer. Weil XY. Weil meine Oma Geburtstag hat, kann ich nicht in den Gottesdienst kommen. Weil das und das ist, kann ich nicht kommen. Ja, Kleingruppe unter der Woche? Nee. Ich muss doch irgendwann mal Wäsche waschen und putzen. Ich muss doch einkaufen gehen. Ich muss doch meine Büroarbeit machen. Gott, mein Zehnten, erst bezahle ich alle meine Rechnungen und dann können wir gucken, was übrig bleibt am Ende des Monats und davon kannst du vielleicht einen Teil haben, Jesus. Ganz ehrlich, am Ende des Geldes ist noch viel vom Monat übrig. Kennen wir alle. Und wenn wir Gott hinten anstellen, dann wird auch am Schluss nichts dafür übrig bleiben. Hey, wir dürfen mutig sein. Wir dürfen Gott an erste Stelle stellen. Das eine hatte Maria. Nicht das Viele, um das man sich sorgt, sondern das eine, das notwendig ist. Und das eine macht genau diesen Unterschied. Zu sagen, hey, ich steige auf diesem Boot hinaus, ich steige auf dieses Wasser hinaus und dort, wo ich hintersteige, dort, wo ich stehe, darf ich wissen, dass es trägt. Weil ich das eine sehe, weil ich Jesus sehe. Petrus hat seinen Blick auf Jesus gerichtet und in dem Augenblick konnte er erleben, dass sein Fundament getragen hat. In dem Augenblick, wo er das nur noch gesehen hat, was schwer war, was vielleicht auch herausfordernd war, diesen Sturm gesehen hat und damit diese Angst und diese Bedenken und seinen Fokus verloren hat auf das eine, lesen wir davon, dass er angefangen hat zu sinken. Und vielleicht dürfen wir uns manchmal ganz bewusst entscheiden, zu sagen, hey, ich setze all meinen Fokus auf das eine, was Jesus ist. Und nicht auf die vielen Dinge, die mich eigentlich ablenken. Wir kennen alle diesen Alltag. Dieser Alltag, der so voll ist, der so laut schreit. Aber sind wir wirklich bereit, so wie Maria bereit war, alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen, hey, das ist gerade nicht wichtig. Es gibt was, was wichtiger ist. Es gibt was, was wirklich notwendig ist. Und das ist das eine. Und jetzt finde ich das Spannende, was wir danach lesen am Ende dieses Verses. Da heißt es nämlich, dass nicht von ihr genommen werden wird. Dass man ihr nicht mehr nehmen kann. So, das Geschirr bleibt dreckig, das kannst du auch in einem Tag noch abspülen. So wird es vielleicht einfach nur festgetrocknet sein. Macht nicht so viel Spaß, okay, ich verstehe es. Aber das eine hat in dem Augenblick Priorität. Und viel zu oft sagen wir, ja Gott, okay, wenn dann noch was übrig bleibt, dann... Herr, Maria war bereit in diesem Augenblick... In diesem Augenblick, wo es so laut war, war sie bereit, das eine zu sehen, das eine festzuhalten. Sind wir bereit, für das eine alles zu geben? Bist du wirklich bereit, wenn du ehrlich zu dir bist, für das eine alles zu geben? Daniel war bereit, Gott treu zu sein. Er war bereit, alles einzugehen, dieses Risiko einzugehen. Darauf zu vertrauen, dass Gott den Weg mit ihm geht, egal wie dieser Outcome sein wird, egal was der Nächste über ihn denken wird, egal was sein König, sein Vorgesetzter, egal was er tun wird. Er war bereit, Gott zu vertrauen, er war bereit, treu zu sein. Petrus war mutig. Er war bereit, mutig zu sein. Samuel war gehorsam. Gehorsam in dem zu sagen, hey, ich bleib gehorsam dran. Und Maria, sie war bereit. Sie war bereit zu sagen, okay, gut, jetzt ist der Moment, wo ich mich an die Füße Jesus setze. Jetzt ist der Moment, wo ich Jesus zuhöre. Hey, wir dürfen immer wieder darüber nachdenken, wie setzen wir unsere Prioritäten? Und wo hat Jesus vielleicht auch diese Priorität? Wo darf er diesen Raum einnehmen? Und wo muss er vielleicht auch manchmal diesen Raum einnehmen? Wo müssen wir Jesus bewusst an die erste Stelle stellen und nicht am Ende hin? Wo sagen wir ihm bewusst, hey, wir sind bereit, alles zu riskieren, um das eine zu erleben. Wir sind bereit, dieses Streitgespräch mit der Schwester zu haben. Wir sind bereit, diesen Konflikt vielleicht auf der Arbeit zu haben. Wir sind bereit, diese Beziehung zu verlieren, weil sie vielleicht nicht gut ist gerade eben. Wir sind bereit, unseren Ruf zu verlieren, weil wir treu gegenüber Gott bleiben. Ja, das ist vielleicht manchmal viel zu sagen, hey, ich bin bereit, alles auf dieses eine zu setzen. Aber wenn wir davon sprechen, dass wir eigentlich eine neue Tiefe in unserem Glauben erreichen möchten, dann glaube ich, dass wir das immer wieder neu erleben dürfen, indem wir diesen Herausforderungen nicht nur einen Bogen drumherum machen, sondern uns bewusst zu entscheiden, diese Herausforderungen anzugehen. Jesus drängte diese Jünger auf den See rauszufahren. So, er sagte nicht, okay, also ihr könnt auch noch einen Tag warten oder fahrt zwei Tage später los oder wartet mal noch eine Woche, bis das Wetter besser ist. Nein, er sagte, jetzt fahrt ihr. Zu sagen, hey, okay, ich bin bewusst bereit, Gott zu vertrauen, auch in diesen tiefen Momenten, auch in den herausfordernden Momenten. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, dran zu bleiben. Sind wir wirklich bereit, alles für das eine zu geben? Bist du wirklich bereit? Ich möchte zum Schluss mit euch einen Psalm angucken, Psalm 27, da geht es genau um das eine. Diesen einen Vers, wo es heißt, eins aber habe ich vom Herrn erbeten. Eins aber möchte ich mit Jesus gemeinsam erleben. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Dieses eine, zu sagen, eins gebe ich, um diese Herrlichkeit Gottes jeden Tag neu zu sehen. All diese vier Persönlichkeiten, die ich vorgestellt habe, all diese vier Persönlichkeiten hatten diesen Moment, diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Schon mal davor. Keiner von denen war gerade im Augenblick, dass er erst gerade eben frisch für Jesus sich entschieden hat. Sondern all diese Leute waren schon länger mit Jesus unterwegs. Aber sie standen genau an diesem Punkt, wo sie sagen konnten, hey, sie sagen ja dazu, ja, dieses eine, ja, ich möchte diese Herrlichkeit neu in meinem Leben sehen. Ja, ich möchte neu diese Tiefe in meinem Glauben erleben. Neu diese Tiefe auch, wo ich sage, hey, ich vertraue diesem Fundament, das es trägt. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt, dass er mich auch in dem Fall nicht im Stich lässt. Hey, beim Tauchen musste ich dieser Technik vertrauen, dass sie funktioniert. Und es war eine Technik, ein Gerät quasi. Und ich glaube, manchmal ist es in unseren Momenten auch so, dass wir Dinge loslassen müssen und sagen müssen, hey, wir entscheiden uns bewusst, in diese Tiefe hineinzutauchen. Und diese Tiefe bedeutet nicht, dass alles danach alles viel, viel besser und viel, viel schöner ist und alles voll smooth läuft. Sondern manchmal ist es herausfordernd zu sagen, hey Gott, ich bleib dir treu, ich bleib dir gehorsam. Ich bin bereit. Und das dürfen wir uns bewusst machen, dürfen sagen, hey, wir bleiben persönlich dran, um das eine zu erleben. Das eine, was wirklich nötig ist. Das eine, was wirklich den Unterschied macht im Alltag. Das eine, was mir keiner nehmen kann. Denn alles kann dir genommen werden in dieser Welt. Du kannst alles verlieren. Aber das, was du nicht verlieren kannst, das, was dir keiner nehmen kann, ist dein persönlicher Glaube. Und ich glaube, das darf eine bewusste Entscheidung sein. Ich kann wissen, hey, Gott hat für meinen Glauben gebetet. Er hat dafür gebetet, dass ich meinen Glauben nicht verliere. Dass ich dranbleiben darf. Und vielleicht ist für dich heute dran, dass du nach Hause gehen darfst und dass du bewusst dir Gedanken dazu machen darfst. Hey, wo darf ich dieses eine ganz neu entdecken? Wo muss ich vielleicht auch Dinge loslassen? Wo muss ich Dinge wegtun? Wir haben vorher diesen Song gesungen, wo es darum geht, dass wir mehr von deiner Gegenwart erleben möchten, Gott. Mehr von dir. Ich muss immer dran denken an unsere Kids, die da stehen und sagen, mehr Gummibärchen, mehr Gummibärchen. Der Mund ist schon voll. Alles schon voll, die Hosentasche ist schon voll. Neulich habe ich in der Wäsche irgendwelche Gummibärchen gefunden, andere Story. Aber hey, mehr, mehr, mehr. Da war auch noch Geld dabei. Anderes. Mehr, mehr, mehr. Wir wollen mehr von Gott, wir wollen mehr von Gott. Aber sind wir wirklich bereit, auch dafür was abzugeben? Raum dafür zu schaffen? Hey, sei mutig in dem, was du tust. Gib mal mutig Dinge ab in deinem Leben. Und sag Gott, hey, ich gebe dir hier was. Ich gebe dir was von meiner Zeit, ich gebe dir was von meinen Ressourcen, ich gebe dir was von meinen Beziehungen. Ich gebe was ab an Gott. Ich schaffe Raum dafür, dass du mehr einnehmen darfst. Unser Leben ist so voll mit allen möglichen Dingen. Wir haben das selber vollgestopft. Ganz oft, unser Alltag ist einfach voll. Job, Studium, Arbeit, Beziehung, alles Mögliche. Da steckt so viel drin und irgendwo willst du auch noch schlafen. So, da ist alles drin. Und dann sagen wir, okay, und on top legen wir jetzt noch drauf, okay, wir haben noch eine lebendige Beziehung mit Jesus. So, wir sind noch voll tief mit Jesus unterwegs. Wir erleben so voll coole Dinge mit Gott. Aber das andere alle haben wir auch noch. Und vielleicht ist es manchmal dran, hey, zu sagen, hey, okay, ich stelle Gott wirklich an erste Stelle und sage Gott, du darfst allen Raum einnehmen und danach kommt meine Beziehung, meine Arbeit, meine Finanzen und mein Schlafen. Und ich gucke mal, Gott, was nach dir noch übrig bleibt von der Zeit. Das eine stelle ich nach vorne und sag Gott, hey, du darfst zu viel Raum einnehmen, wie du willst. Du darfst zu viel füllen, wie du möchtest. Und daraus kann eine wirkliche Tiefe entstehen. Und es mag manchmal vielleicht herausfordernd sein, weil ich Dinge abgeben muss, die ich vielleicht lieben gelernt habe. Die ich vielleicht auch nicht einfach abgebe, weil ich sage, okay, es ist einfach, sie loszulassen. Aber wenn wir davon sprechen, dass wir eine Tiefe in unserem Glauben neu erleben möchten, dann können wir nicht nur einfach nur an der Oberfläche kratzen. Also sorry, dann bleiben wir auch immer nur an der Oberfläche. Und wenn es okay ist für dich, dass du sagst, ich möchte nur oberflächlich mit Jesus unterwegs sein, dann kann ich dir sagen, okay, gut, dann ist es so für dich. Aber wenn du diesen lebendigen Gott wirklich in deinem Alltag erleben möchtest, wenn du wirklich sagen möchtest, hey, ich möchte dieses eine alltäglich erleben, dann darf ich wirklich bereit sein, Jesus an erste Stelle zu stellen und zu sagen, hey, Jesus, nimm so viel Raum ein von meiner Woche, nimm so viel Raum ein von meinem Tag, wie du willst. Und alles andere kommt danach. Du wirst dafür sorgen, dass es gut werden wird. Und du lässt mich nicht im Stich. Für das eine darf ich alles geben. Hey, ich möchte für dich persönlich beten, wenn du ganz bewusst sagen möchtest, hey, ich möchte neu Gott an erste Stelle stellen. Neu dieses eine an erste Stelle stellen. Vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen, weil ich darf deine persönliche Entscheidung sein, aber ich möchte hier und jetzt dafür beten, dass Gott diesen Weg mit dir geht. Und vielleicht kannst du kurz deine Hand heben, damit ich persönlich weiß, für wen ich beten darf. Papa, du siehst jeden Einzelnen persönlich gerade eben hier. Du siehst jeder Einzelne, der vielleicht auch ganz neu mutig diese Entscheidung treffen darf, dich an erste Stelle zu stellen. Mutig sagen darf, hey, ich setze alles auf dieses eine, alles auf diese eine Karte mit dir. Und alles andere muss ich danach richten, weil du die Richtschnur bist für alles, was in meinem Leben besteht. Du bist der Maßstab für meine Dinge. Deine Liebe ist der Maßstab für mein Verhalten. Papa, ich danke dir dafür, dass du ganz neu diese Nummer 1 sein darfst für mein persönliches Leben. Und du siehst jeden Einzelnen persönlich, der hier diese Entscheidung bewusst getroffen hat. Und ich möchte bewusst jeden Einzelnen persönlich segnen, der diese Entscheidung getroffen hat, dass er mutig und gehorsam und treu diese Entscheidung treffen darf, jeden Tag neu. Und dass du in uns eine Bereitschaft wächst, so wie bei Maria. Dass wir bereit sind, diese Dinge, die uns vielleicht gerade eben davon abhalten möchten, die sich zwischen uns und dir gestellt haben. Dass wir neu erkennen dürfen, wo es dran ist, dich an erster Stelle zu stellen. Und Dinge auch loszulassen. Herr, ich danke dir dafür, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben präsent sein darf. Und dass es nichts Schöneres gibt, als wir jeden Tag in deiner Gegenwart zu leben. Und dass diese Herrlichkeit in unserem Leben spürbar werden darf. Herr, danke dafür.